Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dann lasst uns gemeinsam auf die zweite Hälfte dieses Predigttextes hören. Daniel 3, ab Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Satrach, Mesach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Satrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus in einem Mist zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Satrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Alle sollten sich verneigen. Die geladenen Gäste, das war sozusagen die ganze Elite, die Führungsschicht, die Verwaltung, die was zu sagen hatten. Totale Unterwerfung wurde gefordert, Unterwerfung unter die Götzen Babylons. Aber vielleicht noch mehr, einfach nur die Unterwerfung unter das Gebot Nebukadnezars. Es ging um Anerkennung und Anbetung von menschlicher Macht und menschengemachten Götzen. Wir sehen an Babylon und an Nebukadnezar, was überhaupt für die Reiche und die Machthaber der ganzen Welt gilt. Sie sind Gottes Werkzeuge. Ja, auch Nebukadnezar war Gottes Werkzeug. Er war das Gerichtswerkzeug Gottes, sogar über sein eigenes Volk. In Römer Kapitel 13 lesen wir, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist und seine Dienerin ist. Sie sind Gottes Werkzeuge. Aber zugleich sind sie gegen Gott gestellt. Jedenfalls meistens. Denn sie erkennen nicht, dass sie ihre Macht von Gott bekommen haben und missbrauchen darum auch oft ihre Macht. Sie bilden sich ein, ihre Macht zu besitzen aufgrund ihrer eigenen Stärke und Leistung und Wissen und Geld oder was auch immer. Die göttliche Ironie dabei ist natürlich: Viele Herrscher dieser Welt denken, sie können tun, was sie wollen und müssen am Ende doch nur Gottes Willen ausführen. Und liebe Geschwister, ich sage das jetzt nicht nur und ich betone das nicht nur, weil gerade in unserem Land die politischen Wellen hochschlagen und auch in anderen Ländern. Ich denke, das haben die Menschen zu allen Zeiten gedacht. Boah, was geht gerade ab in unserem Land? Was geht gerade ab in der Welt? Und sicherlich zu Recht, vielleicht hatten sie sogar noch mehr Recht. Ich sage das, weil es genau das zu allen Zeiten unser Trost ist. Und weil wir gefordert sind, zu allen Zeiten uns allein an Gott zu hängen und ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Wie auch immer unsere äußere Situation gerade aussieht. Sei es, dass es uns gerade gut geht oder eben auch schlecht. Sei es, dass wir nichts auszustehen haben, sei es, dass wir in Not stecken und manche Anfechtung im Leben erleben. Egal wie die Umstände aussehen, Gott hat die Kontrolle und Gott kümmert sich um sein Volk. Das ist die Hauptbotschaft des Buches Daniel. Egal wie die Umstände aussehen, Gott hat die Kontrolle. Und doch ist es so, dass Gottes Volk immer wieder und anhaltend der Verführung der Götzen und dem Druck der Welt ausgesetzt ist. Und ich denke, wir dürfen das nicht verharmlosen. So, ja, uns kann ja nichts passieren, da können wir uns auch zurücklehnen. Nein, wir dürfen nicht nachlässig oder hochmütig werden. Die Gefahren sind real und sie sind groß. Das ist mein erster Punkt heute Morgen, die Gefahren, die großen Gefahren. Also wenn wir dieses Kapitel lesen, das ist voller Wiederholung, es wird irgendwann langweilig, wir kennen ja eigentlich die Geschichte und eigentlich ist die Geschichte ja schön und spannend, aber das zieht sich und wir merken irgendwie, diese ganze Geschichte ist doch lachhaft. Ja, da macht ein König ein Bild und da kommt die passende Lobpreismusik dazu und dann sollen sich gefälligst alle auf Kommando niederknien und anbeten. Warum sollte man ein Bild anbeten, was von Menschenhand gemacht wurde? Ja? Plus, weil dann noch die Musik vielleicht dazu läuft. Merkt ihr, das ist das, was hier ständig wiederholt wurde. In den ersten 7 Versen allein 6-mal wird gesagt, das war ein Standbild, was Nebu hatte aufstellen lassen. In jedem Vers, im Vers 3, 2-mal, da kommen jetzt die ganzen geladenen Gäste zur Einweihung des Standbildes, was Nebu hatte aufstellen lassen, und jetzt standen sie endlich vor dem Standbild, was Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Das hätte uns einmal gereicht am Anfang des Kapitels, hätten wir es alle gewusst. Es wird dann wieder und wieder und wieder wiederholt. Das ist menschengemachter Götze, mehr nicht. Aber wisst ihr, die Ironie ist natürlich beabsichtigt. Aber wir dürfen nicht denken, dass die Menschen damals dümmer und naiver waren und ein bisschen einfacher gestrickt als heute. Das Standbild war natürlich damals auch nur ein Symbol. Es ging um die Mächte und die Götzen, die dahinter standen. Die Götzen Babylons, die damals eben durch Standbilder symbolisiert wurden, das waren meist Fruchtbarkeitsgötter. Also es ging um Regen, um Wasser, um gute Ernte. Und damit ging es natürlich, warum war die Ernte und die Fruchtbarkeit so wichtig, dass man viele Kinder hatte und so. Es ging um Geld, um Erfolg, um Gesundheit, um Sicherheit, um Macht und um Glück. Genau die Götzen, die wir heute immer noch in der Welt anbeten. Es bleiben Götzen. Das sind die Götzen, von denen sich die Menschen ein erfülltes und schönes Leben versprechen. Und bloß weil sie heute eben nicht mehr so als goldenes Götterstandbild daherkommen, sind es immer noch Götzen, sind sie sogar vielleicht noch viel gefährlicher. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, Götzendienst ist lächerlich. Denn nur Gott kann dir ein wahrhaft erfülltes Leben schenken. Er ist doch der, der alles gemacht hat. Er ist doch der, von dem wir abhängig sind in jedem Bereich unseres Lebens. Er ist der, vor dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir müssen nicht irgendwann vor irgendeiner Schönheitskommission oder Bankdirektor oder sonst was Rechenschaft abgeben. Wir müssen von Gott Rechenschaft abgeben und vor ihm häufen wir uns die Schuld an, wenn wir die Geschöpfe über den Schöpfer stellen, wenn uns seine Gaben wichtiger sind als er selbst. Und was noch dazu kommt ist, Gott wird uns nicht nur mit einem irdischen und zeitlichen Gericht bestrafen, möge so krass sein wie so ein glühender Feuerofen, sondern mit ewiger Verdammnis. Und wisst ihr, wir können es ja schon nicht mal ausmalen und irgendwie vorstellen, wie krass es sein muss, verbrannt zu werden. Aber das, was dem Menschen droht, das Gericht Gottes, das ist so, so viel schlimmer. Jesus hat zum Beispiel an einer Stelle gesagt, und wenn dich dein Auge verführt, zur Sünde irgendwie, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das sind natürlich auch nur Bilder, aber Bilder, die uns deutlich machen, wie qualvoll und wie ewig dieses Gericht ist. Götzendienst ist und bleibt gefährlich. Und dennoch ist seine Anziehungskraft so enorm, auch für uns Christen. Und damit da komme ich zu diesem Thema Verführung. Ja, natürlich sagen wir wollen Götzen nicht anbeten. Und wir wollen unser Leben nicht nach diesem weltlichen Ding ausrichten, dass es uns nur darum geht. Natürlich sagen wir das als Christen. Aber wir müssen ja auch abwägen. Wir wollen ja auch das Leben leben. Wir müssen auch bereit sein zu Kompromissen. Schaut mal auf diese drei Freunde hier. Was hätten die alles sagen können? Es geht doch um Leben und Tod. Es ist doch nur ein einziges Mal, wo ich mich hier niederwerfen muss. Das ist doch auch nur äußerlich. In meinem Herzen bete ich doch nicht an. Klaus Hickel, das ist ein Pastor aus der Leipzig English Church, der hat dazu auch eine Predigt geschrieben, die ist in der letzten BK drin, in der vorletzten, der schreibt dazu, nicht zuletzt müssten Sie sich als hochrangige Beamte im Fall einer Verweigerung auch große Sorgen um das Schicksal Ihrer Landsleute machen, die Sie ein Stück weit vertreten. Wäre es nicht unverantwortlich, sich Nebukadnezar zu widersetzen und dadurch eine groß angelegte Verfolgung zu riskieren? Wenn Sie jetzt nicht provozieren, könnte das große Vorteile für das Volk bringen und damit vielleicht sogar für das Ansehen Gottes. Ja, wie groß musste die Versuchung für diese drei Männer gewesen sein, dann doch umzufallen und einzuknicken und anzubeten. Und Gott würde es doch bestimmt verstehen. Götzen sind verführerisch, aber nicht nur verführerisch, nicht nur mitreißend wie diese Lobpreismusik. Und so überwältigend wie so ein goldenes, gigantisches Standbild, was uns einfach mit, also was uns einen umhaut, ein Staunen verletzt. Götzen üben Druck aus. Wenn du nicht mitmachst, dann droht dir Gefahr. Dann kannst du deinen Job verlieren. Dann kannst du deine Karriere vergessen. Dann werden sie dich alle verachten. Dann werden sie dich vermeiden, verunglimpfen, verklagen. Und Nebukadnezar hat es ohne Umschweife gesagt, ja, dann kommst du halt in den Feuerofen. Aber ohne diese Androhung ist der Druck enorm. Schon alleine der Gruppendruck, der Gruppenzwang, ja, die ganze Menschenmenge, all die Kollegen, all diese obere Schicht, alle fallen nieder. Wir wissen doch, wie der Gruppendruck ist. Ja? Wenn alle machen das, nur ich bin nicht dabei. Wir kennen das heute vor allen Dingen über die Medien. Über die Medien wird ziemlich stark rübergebracht, was wir heute zu denken haben. Was so die richtige Einstellung ist zu manchen Themen. Was der Norm entspricht. Ja, die überwältigende Mehrheit sieht das so. Oder jeder vernünftige Mensch macht das so. Und wenn du das anders siehst, dann stehst du alleine da. Dann stimmt was nicht mit dir. Oder eben dann bekommst du Probleme. Wenn du nicht dem Mainstream in Sachen Klimawandel oder vielleicht auch Corona-Politik folgst, dann bist du eben schnell ein Corona- oder Klimawandel-Leugner. Es wird da nicht differenziert, Leugner. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, dass die große Masse, und das rechne ich die Wissenschaftler, im Unrecht sind. Oder immer im Unrecht sind, immer generell falsch liegen, auf keinen Fall. Man kann auch der oder der Meinung sein. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo sogar eben oder meistens dazwischen. Mir geht es um den Druck, dem man nur allzu schnell ausgesetzt ist. und der seine Wirkung auf uns hat. Wenn du Homosexualität oder Gender Mainstreaming nicht gut findest, wenn du da irgendwo Probleme hast, dann bist du eben sofort homophob oder frauenfeindlich und so weiter. Es wird sofort Druck ausgeübt. Und schnell wird im Großen oder Kleinen dann eine Weltuntergangsstimmung erzeugt. Es geht ums Überleben der Menschheit. Oder es geht ums Überleben der Demokratie. Ja, Corona ist ansteckend und es kann für manche Menschen sehr gefährlich werden, vielleicht sogar tödlich. Und ja, das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung, das kann dafür sorgen, dass wir in Zukunft wieder, dass unsere Grundrechte in Zukunft wieder beschnitten werden. Und ja, man kann sicherlich auch anderer Meinung sein auf beiden Seiten. Aber wenn Weltuntergangsstimmung heraufbeschworen wird, egal auf welcher Seite, dann sollten wir Christen uns nicht mit hineinziehen lassen. Klaus Hickel schreibt da passend: Und natürlich kommen auch heute noch die falschen Götter mit ihren ganz persönlichen Feuerofen daher, mit ihrer Hölle, vor der einzig und allein der betreffende Götze erretten kann. Auch heute noch treibt die Menschen kaum etwas so effektiv in Götzenarme wie eine Weltuntergangsstimmung. Wisst ihr was? Es gibt tatsächlich einen Weltuntergang. Keine Frage. Aber nicht durch die Mächte dieser Welt, sondern durch den Überwinder dieser Welt. Und das ist Christus. Wenn er wiederkommt, dann ist es soweit. Sadrach, Mesach und Abednego, die knickten nicht ein. Die schlossen auch keine Kompromisse und sie gaben auch ihrer Angst nicht nach. Selbst als sie dann erwischt wurden, als sie vor den König geschleift wurden und selbst als Nebukadnezar ihnen die Hölle heiß machte. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Und Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu antworten. Wie cool kann man sein? Ja, ich weiß nicht, ob der wirklich so cool war. Ich weiß nicht, was bei dem innerlich abging, aber das haben sie gesagt. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Der erste Punkt war große Gefahr. Und der zweite lautet spektakuläre Rettung. Diese drei Freunde, die haben ja Gottes rettendes Eingreifen schon erlebt. Die wussten ja, woran sie glauben. Ja, Kapitel 2, wenn ihr euch erinnert, da waren ja schon sozusagen alle des Todes. Und Gott hat sie daraus errettet. Sie wussten, dass Gott der wahre Herrscher ist und darum fürchteten sie allein ihn, darum vertrauten sie ihn. Und das war der Grund, warum sie standhaft blieben. Nicht, weil sie so stark waren, sondern weil sie Gott fürchteten, weil sie auf ihn vertrauten. Gott kann dich aus jeder Situation retten, das haben sie gewusst. Und das ist das, was die Botschaft an uns ist. Gott kann dich aus jeder Situation retten. Vielleicht hast du Angst vor dem Virus. Davor, dich anzustecken und krank zu werden, Angst vor schwierigen Krankheitsverlauf, vor einer unangenehmen medizinischen Behandlung. Und sicherlich gibt es gute Gründe, davor Angst zu haben. Und sicherlich gibt es auch Dinge, die man dann eben machen kann, um der Gefahr zu entgehen. Vielleicht ist deine Angst einfach, dass du nicht in Quarantäne willst. Und auch dafür wirst du deine Gründe haben. Und auch da kann man sicherlich Dinge tun, um das zu verhindern. Vielleicht ist aber deine Angst, dass du denkst, deine Grundrechte, deine Freiheit wird dir genommen. Auch da wirst du deine Gründe haben. Auch da kann man sicherlich manches tun. Vielleicht ist deine Angst die Maske, dass es gesundheitsschädigend ist, statt helfen, gerade für deine Kinder. Vielleicht müssen jetzt noch deine Grundschulkinder auch noch den ganzen Tag 6-7 Stunden die Maske tragen. Was machst du denn dann? Auch da gibt es Gründe, warum man Angst haben kann. Oder deine Angst ist einfach, deinen Job zu verlieren. Du hast Angst vor Einsamkeit. Was ist, wenn ich jetzt noch länger und noch weniger meine Freunde und meine Familie sehen kann und Gemeinschaft haben kann mit meiner Gemeinde? Was ist, wenn ich Weihnachten alleine da sitze? Vielleicht hast du Angst davor, schwach zu sein, zu schwach zu sein gegen diese Anfechtung, gegen die Versuchung, dass du Angst hast vor deiner eigenen Angst, ja, von innen oder von dem Druck von außen, und dass du Angst hast, dann irgendwann doch nachzugeben. Egal in welcher äußerlichen oder innerlichen oder in welcher schwierigen und verzweifelten Lage du dich auch befinden magst, wisst ihr was? Eins dürft ihr wissen: Wir haben einen Gott, der dich aus einem glühenden Feuerofen retten kann. Aus einem Feuerofen, bei dem die Gefahr so groß war, dass selbst die Leute, und das waren die stärksten Soldaten, die der Nebukadnezar aufzubieten hatte, die härtesten Männer, dass selbst die nur reinwerfen wollten, dort direkt verbrannt sind. Gott kann dich aus jeder Situation und vor der größten Gefahr retten, ohne dass dir auch nur ein Haar gekrümmt wird. Nicht mal ein Haar war von denen versenkt. Da war noch nicht mal Brandgeruch an der Kleidung. Versteht ihr, Gott hat jeden Machthaber in seiner Hand und jedes kleine Atom, jeden kleinen Virus, jedes kleine Brandartikel, Partikelchen. Gott kann dich aus jeder Situation herausretten. Das ist unser Gott. Es gibt Gefahren. Und die sind real und die sind groß. Und es gibt auch Gründe, Angst zu haben. Und es gibt oft auch vernünftige Schritte, die wir in Gefahrensituationen gehen sollen. Aber wisst ihr, es gibt keinen Grund, dass wir Gott nicht glauben, nicht ihm vertrauen und unser Leben ganz in seine Hand legen. Und das in jeder Situation. Diese drei Freunde, sie wussten, sie sind nicht in der Gewalt Nebukadnezars. Sie sind in Gottes Gewalt. Darum legen sie ihre Hand lieber in Gottes Hand, ihr Leben, ihr Schicksal lieber in Gottes Hand. Wohl wissend, dass Gott sie retten kann, aber auch nicht muss. Ja, Vers 18. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Es mag sein, dass dich Gott in manche Feuertaufe schickt, dass er dir Leid und Schmerz und Einsamkeit und Krankheit und Quarantäne und was auch immer noch eben nicht erspart. Gott ist eben kein Götze. Gott ist eben kein Gott, der sich nach unseren Vorstellungen und Wünschen zu richten hat. So wie das bei Nebukadnezar war. Ja? Er ließ dieses Götterstandbild aufstellen und stellte sich doch damit über die Götter. Und deshalb sagt er ja auch, welcher Gott soll euch aus meiner Hand erretten? Wir glauben nicht an Gott, weil er immer unsere Wünsche erfüllt. Unsere Hingabe soll eben nicht von den Gaben Gottes abhängig sein. Das ist ja gerade der Punkt. Wir glauben an einen souveränen Gott. Er kann machen, was ihm gefällt. Er hat wirklich alle Macht und alle Freiheit, Weisheit und alle Freiheit, ja. Gott kann uns immer retten, aber er muss es nicht. Er kann auch andere Pläne mit uns haben, Pläne, die uns dann nicht gefallen, vor denen wir Angst haben. Ich habe hier im aktuellen Friedensboten gibt es einen Bericht von einer Frau mit ihrer Tochter aus der Ostukraine, Svetlana, die war Opfer einer Explosion in ihrer Wohnung, Gasexplosion. Sie hatte dann Verbrennung zweiten und dritten Grades zu 90% an ihrem Körper. Dann hat es ewig gedauert, bis sie irgendwann in ein Krankenhaus kam, wo sie behandelt werden konnte. Die lag acht Monate lang im Krankenhaus, konnte sich noch nicht mal bewegen, konnte nichts machen. Hat Gott sie nicht bewahrt vor dem Feuerofen. Gott kann andere Pläne mit uns haben. Und schaut auf Jesus. Der hatte auch schreckliche Angst. Er hatte Angst, ans Kreuz zu gehen. Er hatte Angst, den Willen Gottes zu tun. Er hat darum gefleht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Aber am Ende hat er was gebetet? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wisst ihr was? Genauso müssen wir auch beten. Gott will uns nicht jegliches Leid und jeglichen Schmerz ersparen. Aber er will immer das Beste für uns. Und sein Wille ist das Beste für uns. Also wir dürfen Gott bitten. Bitten, dass er uns verschont und herausnimmt aus mancher Gefahr. Wir dürfen immer dranhängen und dein Wille geschehe, weil ich weiß, dein Wille ist das Beste für mich. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Nach der großen Gefahr und der spektakulären Rettung kommt jetzt ewige Rettung. Ja? Die spektakuläre Rettung, Gott kann dich immer retten. Die ewige Rettung, Gott will dich in Ewigkeit retten. Wir glauben nicht an Gott, weil er jeden unserer Wünsche erfüllt und aus jeder Not rettet. Wir glauben an ihn, weil er uns durch seinen Sohn aus der größten Not und in Ewigkeit rettet. Dieser vierte Mann im Feuer, der einem Sohn der Götter gleich war, wie selbst Nebukadnezar das er feststellen musste, Jesus, der Sohn Gottes. Was für ein schönes Bild. Er hat tatsächlich die Strafe des höllischen Feuers auf sich genommen für uns. Ja, die Strafe Gottes für unsere Sünden am Kreuz getragen. Und das war die Rettung aus der größten Gefahr. Im Hebräer lesen wir, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist wahr. Nebukadnezar hat gesagt, wer kann euch aus meiner Hand retten? Was sollte der denn machen? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen als sündiger Mensch. Und wer kann dich aus dieser Hand retten? Einzig und allein Gott selbst. Und er macht es durch seinen Sohn, durch den Tod am Kreuz, durch Vergebung der Sünde, durch Gnade und Barmherzigkeit. Weil Gott seinen eigenen Sohn in dieses Gericht gegeben hat, kannst du immer auf ihn vertrauen. Das muss dann selbst Nebukadnezar bekennen, Vers 28. Gepriesen sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und dann 29 am Ende, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Es bleibt natürlich die Frage, warum führt uns Gott dann in manch schwierige Situation, manchmal sogar ausweglose Lage. Diese drei Männer, zieht euch das mal rein, die hatten nur einen Ausweg. Und das war der Feuerofen. Ja toll, was ist das für ein Gott? Prima, dankeschön. Ja, wir wissen, alles muss uns zum Besten dienen. Was für eine Zusage. Aber ich weiß, dass wir mit diesem Vers eben nicht alles aus unserer begrenzten Perspektive erklären können, dass wir es verstehen, ja, wenn ich es wenigstens erkennen könnte, wie das jetzt alles zusammenhängt. Nein, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Aber eine Sache dürfen wir immer wissen. Gerade in diesen Situationen dürfen wir Gottes Nähe besonders erfahren und Zeugnis für ihn geben. Gerade in diesen schwierigen oder in diesen ausweglosen Situationen. Diese Svetlana, die schreibt in ihrem Bericht, nachdem sie dieses ganze Elend und diese Monate im Krankenhaus und alles, was sie dort erlebt hat, beschrieben hat, als ich im Krankenhaus lag und ohne fremde Hilfe nicht einmal essen konnte, da starrte ich die Decke und die vier Wände an. Alles, was ich tun konnte, war, im Gebet das Gespräch mit Gott zu suchen. In jenen Monaten habe ich mehr Gemeinschaft mit Gott gehabt als jemals zuvor in meinem Leben. Das war meine beste Zeit. Klaus Hickel schreibt, im Englischen gibt es ein Buch mit dem Namen Don't Waste Your Cancer. Verschwende deine Krebserkrankung nicht. Worum geht es in diesem Buch? Diese Krankheit bietet uns eine Gelegenheit, unsere Beziehung zu dem wahren Gott zu bezeugen, der stärker als der Tod ist. Ein Zeugnis, dass wir für alle Ewigkeit errettet sind und deshalb auch dem Tod ins Auge blicken können, vielleicht nicht ganz furchtlos, aber trotzdem entschlossen. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag, nicht Totensonntag. Nicht, es ist alles vorbei, Sonntag irgendwann. Ewigkeitssonntag. Wenn wir diese Situation als Gelegenheiten zum Zeugnis für den wahren Gott begreifen, dann können wir am Ende sogar dankbar sein dafür. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, schenke uns, dass wir in diesen bewegenden Zeiten und jeder in seiner persönlichen Herausforderung, in seinen Ängsten, in seinen Nöten, im Glauben an dich standhaft bleiben. Dass wir uns nicht durch Götzen oder durch Druck und auch nicht durch unsere eigenen Ängste von dir wegziehen lassen. Herr Jesus Christus, schenke, dass wir dich gerade in unseren Krisen in der Welt bezeugen können als den Gott, der allein Vertrauen verdient, weil er allein retten kann. Amen.